Aber wie viele meiner jüdischen Freunde sagen, es gibt Israel, damit den Enkeln nicht passiert, was den Großeltern passiert ist. Also einfach eine Lebensversicherung für jeden Menschen jüdischen Glaubens weltweit. Das heißt, jeder Jude weiß, wenn der Antisemitismus unerträglich wird, ich buche mir ein Ticket, ich fliege nach Tel Aviv und kann angstfrei jüdisch leben in Israel.
Ja.
Und diese Sehnsucht, nie mehr Opfer sein, nie mehr ausgeliefert sein, nie mehr abhängig zu sein von anderen, die wurde am 7. Oktober erschüttert.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Das Gefühl kennen ganz viele Leute, wenn man im Alltag zwischen die Fronten geratet. Also es kann bei einem Nachbarschaftsstreit sein, das kann in der Familie sein, das kann am Arbeitsplatz sein. Plötzlich findet man, ich verstehe den, aber ich verstehe den auch. Und dann ist man mit drin und sollte den Standpunkt vielleicht vertreten. Bett aber auch nicht und es ist nicht so eindeutig und nicht so klar. Das ist so im Kleinen, sage ich jetzt einmal. Aber im grösseren Zusammenhang, wenn man zum Beispiel jetzt an die Situation im Nahen Osten denkt, ich merke, wie es bei mir selber ist. Ich habe Freunde auf der jüdischen Seite und ich habe aber auch ein paar Bekannte auf der arabischen Seite. Und das ist ganz ein schwieriges Thema für mich emotional. Ich verstehe ganz viel Gefühle, die rum sind, bis hin zu Gefühl, ich will irgendetwas gut machen, ich will mich rächen für das, was mir ja getan worden ist. Aber das kann ja offensichtlich auch nicht am Schluss die Lösung sein. Einer, der mitten drin lebt und wo die Fronten kennt, den begrüße ich jetzt bei uns im Podcast, Abt Nikodemus Schnabel. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Aus Jerusalem, Benediktiner, lebt da in Jerusalem. Das ist Niemandsland, oder? Habe ich das richtig mitbekommen?
Völkerrechtlich, genau. Also wir sind mittendrin in Jerusalem mit der wunderschönen Adresse Zionsberg, Mount Zion. Wir sind, wer es kennt, zwischen West- und Ost-Jerusalem, zwischen Neustadt und Altstadt, zwischen Hebräisch- und Arabischsprachen Jerusalem. Also wir sind mittendrin, aber eben völkerrechtlich ist ja, wenn wir von der Zwei-Staaten-Lösung reden, die ja jetzt wieder quasi eine Wiedergeburt in der politischen Diskussion erlebt, ist die Basis immer die Waffenstillstandslinie nach dem 48er-Krieg beziehungsweise die Grenzen von 67. Und da ist es eben so, die sogenannte grüne Linie, die eingezeichnet ist als Waffenstillstandslinie, ist eben nicht eine Linie, wo ich sag mal mit einem, dem linken Bein, dem einen und dem rechten Bein, dem anderen stehe, sondern es gibt eben diese Pufferzone, dieses Niemandsland, dieses, sag ich mal, Sperrgebiet dazwischen. Und dort liegt mein Kloster. Und das ist auch ein bisschen Berufung. Wir sind genau mittendrin, aber wir gehören weder zur einen noch zur anderen Seite.
Wie zeigt sich das im Alltag? Also ich habe gelesen oder mitverfolgt, dass Sie da persönlich auch immer wieder im Alltag auch, sagen wir mal, nicht nur Schulterklopfer finden unter Leute, die das gut finden, was Sie da machen, sondern auch offene Anfeindung.
Genau, es gibt so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich sage auch gerne, Jerusalem küsst und beißt mich täglich. Wir sind eben ein Ort, ich fange mit dem Positiven an, der für viele Menschen kostbar ist, und zwar für die Einheimischen, und zwar wirklich Juden, Christen und Muslime. Wir sind bekannt, wir haben viele Konzerte, wir haben Lesungen, wir haben Vorträge. Wir sind einfach ein Ort, auch mit unserer Cafeteria, die sehr beliebt ist, wo sich tatsächlich beide Seiten hintrauen. Weil wir sind eben dieses Kloster von deutschsprachigen Benediktinern. Wir sind weder Israelis noch Palästinenser. Wir sind, wer uns besucht, gibt kein Statement für eine Seite ab. Das heißt, wir sind auch der Ort, wo tatsächlich, ja, der Kippa-Tragende neben der Kopftuch-Tragenden Frau zusammensitzen kann, der Cafeteria im Konzert. Das ist wirklich ein Gnadenort, den, ja, ich halt wirklich, ja, als Geschenk erlebe, dass wir da wirklich, wir sind auch ein bisschen von unseren Gängen versteckt. Das heißt, viele sagen auch, zu euch kann man gut rein- und rausschlüpfen, ohne dass man so sieht von Weitem, ah, wo geht der denn jetzt hin? Also, das ist erstmal das Positive, und ich erlebe auch seit dem 7. Oktober, dass wir für viele Menschen so eine Oase der Frieden und der Hoffnung sind. Das ist die eine Realität. Die andere Realität, die Sie angesprochen haben, gehört leider auch zur Wahrheit. Ist eine kleine Realität, aber eben für Gewalt und Hass braucht es nicht viele. Sind, ich nenne die gerne diese, die Hooligans der Religion. In unserem Fall sind es besonders jüdische Extremisten, nationalreligiöse jüdische Extremisten. Da muss man nochmal aufpassen, dass man nicht die falschen Leute im Blick hat. Das sind nicht diese, die gern so pittoresk, auch gerne für Illustrationen herhalten müssen, wenn wir über Judentum reden. Das sind also nicht diese Ultraorthodoxen, nicht diese tief religiösen, streng religiösen, sondern eher eben so eine Mischung, die eigentlich nationalistisch sind, rechtsradikal und das sozusagen noch religiös überhöhen. Amos Oz hat diese Leute gerne mal jüdische oder hebräische Neonazis genannt, weil er sagt, die Leute haben dasselbe Weltbild wie ja die Rechtsradikalen in anderen Ländern. Das heißt dann, was ich, Deutschland die Deutschen, Ausländer raus, Schweiz den Schweizern, Ausländer raus. Und diese Leute haben halt die Einstellung, Israel den Juden, Nicht-Juden raus. Wie gesagt, das ist so dasselbe Niveau. Und diese Leute tatsächlich erleben nicht, wie ich Jerusalem erlebe. Vielleicht muss ich sagen, was mein Jerusalem ist ja gerade, ja, wenn die Muslime Ramadan feiern. Ich freue mich da. Das ist auch eine ganz besondere Atmosphäre. Wenn die Juden Pesach oder Sukkot, das Laubhüttenfest, feiern, ist eine ganz besondere Atmosphäre. Wenn die östlichen und orientalischen Christen ihr Ostern feiern, ist eine ganz besondere Atmosphäre. Wenn wir Westchristen jetzt beim Sonntag Ostern feiern, ist auch, also ich liebe ja diese Mischung. Ich sage mal, ich bin Gottsucher unter Gottsuchern und einfach dieses, also ich kann mich freuen an den Pilgern, weil eben Jerusalem ist ein Pilgerort für Juden, Christen und Muslime und ich finde das genial. Ich denke immer, wow, ja, das ist Jerusalem, eine Sehnsuchtshauptstadt. Und dann kommen halt diese, sagen wir, diese Hooligans der Religion, die da keine Freude dran haben, sondern die sagen, wir müssten mal hier aufräumen, in Anführungszeichen. Das heißt, Jerusalem rein jüdisch oder rein muslimisch oder rein christlich und oft dann ja nicht nur die eine Religion, sondern dann noch eine ganz spezielle Spielart, eine enge Spielart. Genau, und für diese Leute ist meine Existenz keine Bereicherung in ihrer Stadt, dass sie sagen, wow, wir haben auch die Benediktiner hier, sondern ich bin für sie eine Gefahr für ihre Identität. Und der Klassiker ist, dass sie halt vor mir ausspucken, hinter mir ausspucken, Jesus schmähen oder oft auch sagen, go home to Italy. Das ist der Klassiker, den ich oft höre. Das zeigt auch erstmal, ne, also, ja, also,
da würden Sie mich jetzt treffen, weil ich beide Länder in mir habe. Genau. Ja, meine Mutter ist auch aus Italien, also ich meine, genau, von daher. Genau. Aber habe ich das richtig verstanden, als wir uns in einem anderen Kontext gesehen haben, dass sogar Ultraorthodoxe sie mal geschützt haben oder in Schutz genommen haben vor diesen Hooligans.
Exakt. Und das finde ich, man muss so viel, ich sag mal, aber das ist für mich auch Jerusalem. Ich sage immer Vorsicht, wenn jemand in 3 Minuten Jerusalem erklärt, weil es gibt zu jedem eine Fußnote und es gibt zu jedem noch auch eine Wahrheit. Deswegen, ich bin auch immer skeptisch, wenn die Leute immer sagen, die Juden, die Christen, die Muslime. Sag ich immer, spannend, die Juden, wen meinst du denn? Meinst du jetzt die Aschkenasim, die Sfaradim, die Jemenitim, die äthiopischen Juden? Meinst du jetzt die Ultraorthodoxen, die Nationalreligiösen, die Modern Orthodoxen, die Orthodoxen, die Liberalen, die Unionen, Konservative, die, sag mal, oder Christen, wen meinst du denn jetzt? Die Griechisch-Orthodoxen, die Koptisch-Orthodoxen, die Syrisch-Orthodoxen, die Maroniten, die Syrisch-Katholischen, die Griechisch-Katholischen, die Römisch-Katholischen, Lutheraner? Also ich meine, so kann man das sicher, oder sag mal, wen, also immer die Leute, die immer denken, ja, die, das sage ich, also ich kenne nur dieses Mosaik von verschiedens Identität und da geht es ja auch noch in die Person selbst hinein. Also ein Beispiel zu bringen, eine gute Freundin von mir ist eine griechisch-katholische Palästinenserin mit israelischem Pass, die in Nazareth lebt. So, allein die, und das, ich kenne ja nur so Personen, haben in sich ja ganz verschiedene Identitäten. Also zum Beispiel sagt sie, ja klar, ich bin Palästinenserin, das ist meine Muttersprache, ist Arabisch, ich gehe doch nicht zur israelischen Besatzungsarmee, dann kontrolliere ich meine Leute am Checkpoint. Wenn es darum geht, wo sie studiert, sagt sie, natürlich, ich bin Israelin, also ich studiere an der Hebräischen Universität und natürlich mache ich dann bei Stipendienaustauschprogrammen mit und so. Wenn es darum geht, was ich, ob sie Führerschein macht, sonst, sie sagt, ich bin eine selbstbewusste, aufgeklärte, emanzipierte Frau, also ich lasse mir von keinem Pascha bestimmen, wie ich lebe. Wenn es darum geht, wann sie ja, was sozusagen Weihnachten für sie bedeutet, dann ist klar, dass sie eine Woche lang die Verwandtschaft besucht und mit ja ihren Tanten schon früh morgens in der Küche steht und Tabule schnippelt und hin und her. Also ich sag mal, und das ist ja nur so, also das sind ja, dann ist sie eben Westchristin, weil sie ist ja katholisch, und dann ist sie Ostchristin, weil sie ist ja Katholikin eines byzantinischen Ritus, Merkitsch. Also ich könnte jetzt, und es gibt nur so Personen, dann würden Leute immer sagen, ja, die Juden, die Christen, Muslimen, sagen, ja, interessant, die würde ich gerne mal kennenlernen, diese Standardtypen, ich kenne nämlich nur, ja, wenn man immer das Gefühl hat, man hat was verstanden, kommt die Fußnote. Und genau das, was Sie gesagt haben. Ja, es gibt die Juden, die mich anspucken. Ja, es gibt die Juden, die mich hassen. Aber es gibt auch, und das erlebe ich sogar gar nicht mal selten, wenn es wirklich so einen Angriff gibt, der über das Übliche vor mir ausspucken hinausgeht. Also dass Leute wirklich sozusagen, ich sag mal, euphemistisch auf Dialog aus sind. Also wirklich dann mich körperlich angehen und wirklich dann auch mich beschimpfen. Dann habe ich es häufig erlebt, dass gläubige Juden dazwischen gehen und wirklich sagen, schämt euch, wirklich, wie geht ihr mit ihm um, das ist ein Gläubiger, das ist ein Mann Gottes, schämt euch und wirklich sozusagen mich verteidigen. Und auch wenn wirklich wieder ein stärkerer Angriff war, das heißt, dass ich eine Friedhofsschändung oder jemand unsere Scheiben eingeschmissen hat, dann kommen sehr, sehr viele Rabbiner, die sagen, wir wollen klar machen, wir sind erschüttert. Das ist Blasphemie, das ist nicht unsere Religion, wir stehen an eurer Seite und so. Und also deswegen, ich nenne das immer deswegen, ich habe gar nicht diesen Begriff Hooligans der Religion genannt. Den habe ich selbst in die Diskussion vor ein paar Jahren eingeführt, in meinem Buch auch zu Hause im Niemandsland, wo ich das so benannt habe, weil mich stört immer diese Haltung, die Menschen haben, ja, Israel, Palästina, ne, die Religiösen, ne, schwierig. Dann sage ich ihm, bin ich also auch ein Problem? Nein, dich meinen wir nicht. Sage ich, aha, okay, also wie jetzt? Also die Religiösen ja oder nein? Und da ist für mich halt die Antwort, nein, die Religiösen sind wirklich nicht das Problem. Weil dann müsste die schlimmste Uhrzeit die Horrorstunde Jerusalem 5 Uhr morgens sein. Da sind nur Religiöse unterwegs. Das sind die gläubigen Muslime auf dem Haram al-Sharif beten. Die gläubigen Juden an der Kottel, Westmauer, wir sagen Deutschen oft auch Klagemauer fälschlicherweise, beten dort. Und eben die Christen in der Grabes- und Auferstehungskirche. Und da lächelt man sich an, man grüßt sich, Jerusalem ist zum Verlieben schön. Und dann sage ich immer, okay, reden wir mal über was anderes, was viel näher ist als Religion, reden wir doch über Fußball. Wir könnten genauso sagen, okay, die Welt wäre besser ohne Fußball, weil Fußball bedeutet Gewaltausschreitung, bedeutet Alkoholmissbrauch, bedeutet Gewaltexzesse, bedeutet also ganz schlimm Körperverletzungen und so. Wir müssen Fußball verbieten, eine Welt ohne Fußball wäre eine bessere Welt. Da würden viele zu Recht sagen, ja, was für ein Unsinn. Fußball lernt erstmal Teamplay, Fußball ist gut für die Gesundheit, Fußball bringt Völker zusammen, Fußball ist für viele, wo Familien gemeinsam hingehen und einfach, ja, auch diese schönste Nebensache der Welt für viele. Und da muss ich sagen, es ist unfair, den Fußball auf seine Hooligans zu reduzieren, die ja oft gar nicht interessiert sind an der Mannschaftsausstellung, die Taktik des Trainers, sondern die einfach auf Krawall aus sind. Und so ist es auch, ich finde es unfair, dass viele die Religion auf ihre Hooligans reduzieren, die eben nicht die Beter sind, die eben nicht brennen, die Gottsucher sind, wie ich mich verstehe und viele andere, sondern eigentlich, ich habe das Gefühl, Identitätssucher. Die geht es nicht um Gott, die geht es um ihre eigene fragile Identität. Und die sind dann halt total verführbar, wenn so ein Hassprediger kommt und sagt, pass mal auf, ich erkläre dir die Welt in 3 Minuten. Haben wir ja genug YouTube-Videos, wo Leute sagen, pass mal auf, richtig, falsch, weiß, schwarz, Freund, Feind. Das ist natürlich unglaublich attraktiv in einer globalisierten, digitalisierten, immer komplexer werdenden und schwerer zu verstehenden Welt, ist das natürlich unglaublich attraktiv, wenn jemand sagt, pass mal auf, ich räume hier mal auf und biete dir ein Schubladendenken an. Und das ist die Früchte, die ich dann halt ernte. Und das zeigt auch nochmal, das muss ich auch mal klar machen, die mich da angreifen, sind wirklich nicht die tiefgläubigen Reflektierten, sondern ich habe das Gefühl, ja, die benutzen die Religion so als Accessoire, als Identitätsanker. Zum Beispiel der letzte Angriff auf mich, der ziemlich Furore gemacht hat, weil er auch gefilmt wurde, wo man erst auf mein Kreuz gespuckt hat, dann versucht hat, mir das Kreuz runterzureißen und dann eben auch Jesus geschmäht hat. Das war an einem Schabbat, an einem Samstagnachmittag. Das ist das Schlimmste für einen Juden, das zu tun. Also kam auch Rabbiner gesagt, das ist Chilul Shabbat, das ist Entweihung des Schabbats, das ist sozusagen wirklich, also, und da muss ich sagen, liebe Leute, wenn ihr das quasi im Namen des Judentums tut, warum tut ihr es am Schabbat? Das heißt, ihr nehmt eure eigene Religion nicht ernst. Und das zeigt ja auch einfach, das sind nicht tiefgläubige Menschen, sondern die haben nicht mal, sag mal, das ABC der Religion verstanden. Das kennen wir ja auch, ich sag mal, Stichwort der sogenannte Islamische Staat, wo irgendwelche Leute ein Kalifat aufbauen wollten, konnten aber kein Arabisch, noch nie einen Koran gelesen. Aber ich meine, wir haben das ja immer, wenn wir diese Hooligans der Religion sehen. Und das haben wir leider, ich muss das auch sagen, im Christentum. Also wer dann oft dann, sage ich mal, so sagt, wir verteidigen das christliche Abendland, das sind dann oft dann die Leute, wo ich sage, ja, die habe ich schon länger nicht mehr in der Kirche gesehen, von innen und betend. Also sag mal, es ist leider halt, viele benutzen das so als Vehikel. Es geht um Identität, aber nicht wirklich um Gottsuche.
Ich fand das jetzt so wichtig, dass mal diese Differenzierung reinkommt, endlich. Dass ich niemals unterbrechen wollte, weil diese Message ist so wichtig, dass sie in einem Guss mal gehört wird. Also vielen Dank dafür. Wir könnten jetzt hier Schluss machen, aber ich habe noch zwei, drei Fragen. Vor allem auch natürlich zum 7. Oktober. Weil da etwas passiert ist, was immer noch schockartig vorhanden ist. Wenn ich mit Leuten so telefoniere in Israel, egal in welche Richtung, höre ich vor allem, unser Leben ist nie mehr seitdem das Gleiche gewesen, wie vorher. Irgendetwas ist passiert, wie ein Trauma, eine Generallähmung. Wir gehen jetzt nicht politisch oder militärisch auf die Geschichte ein. Sie selber waren nicht im Land an dem Tag, waren in Rom, glaube ich.
Genau, weil
es war aber von Anfang an trotzdem klar, ich fahre zurück.
Absolut, genau. Also unser Patriarch, der lateinische Patriarch, der römisch-katholische Bischof, wurde zum Kardinal erhoben. Das heißt, auch viele andere Kirchenführer, wir waren alle in Rom, weil das war eine große Freude. Und das war auch das Schockierende. Alle waren sozusagen in Feierstimmung. Sozusagen zum ersten Mal hat Jerusalem Kardinal. Und dann kam diese Nachricht rein, die wir auch am Anfang ja kaum einordnen konnten. Das ist ja auch so langsam erst gesickert. Ich erinnere mich, hatte, glaube ich, bis zum 8. Oktober, sogar 9. Oktober gedauert, bis dann nach und nach immer mehr die Dimensionen bewusst wurden, was da passiert ist. Ich möchte aber vielleicht doch noch mal was sagen, das mir schon noch wichtig ist. Ich habe ja auch viele jüdische Freunde und eben auch viele muslimische, christliche Freunde und dann wirklich auch auf beiden Seiten. Ich glaube, der 7. Oktober und auch was jetzt in Gaza passiert, geht so tief, dass ich auch ehrlich sagen muss, ich als Europäer, der als Ausländer auch schon seit 20 Jahren dort lebt, der die Kibbutzim kennt um Gaza und die Menschen dort und auch Gaza kennt, ich war auch schon häufig in Gaza, kann da einfacher reden, weil ich sozusagen nur, in Anführungszeichen, nur mit dem Schrecken konfrontiert bin, den ich erlebe, den mir Menschen schildern. Ich bin aber, sage ich mal, nicht so tief traumatisiert, wie ich es auf beiden Seiten erlebe. Weil was ich in diesen 20 Jahren verstanden habe, und ich bin nur wirklich vorsichtig, weil ich bin immer skeptisch, wenn Leute immer mal eine Woche im Land waren, mir dann den Nahen Osten erklären wollen. Aber was ich sagen würde und das, was ich wage zu analysieren, die große Sehnsucht der jüdischen Israelis ist Sicherheit. Und für mich, und das sage ich als gläubiger Mensch, müssen wir nicht Gott bemühen für das Existenzrecht Israels. Also da bin ich auch immer skeptisch, also bitte Gott außen vor lassen. Ich glaube nicht an Gott, der im Globus im Himmel sitzt und sagt, ich möchte, dass hier Grenzen verlaufen. Aber wie viele meiner jüdischen Freunde sagen, es gibt Israel, damit den Enkeln nicht passiert, was den Großeltern passiert ist. Also einfach eine Lebensversicherung für jeden Menschen jüdischen Glaubens weltweit. Das heißt, jeder Jude weiß, wenn der Antisemitismus unerträglich wird, ich buche mir ein Ticket, ich fliege nach Tel Aviv und kann angstfrei jüdisch leben in Israel. Ja. Und natürlich alles auch gespeist mit sag mal, wirklich dieser schrecklichen Geschichte, natürlich überhaupt der Judenverfolgung durch die Jahrhunderte und dann, sag mal, wirklich dieser bürokratisch perfektionierte, perverse Massenmord an den europäischen Juden in der Shoah. Natürlich, also das muss man ja alles auch mitdenken. Und diese Sehnsucht, nie mehr Opfer sein, nie mehr ausgeliefert sein, nie mehr abhängig zu sein von anderen, die wurde am 7. Oktober erschüttert. Das heißt, da geht es tiefer als nur um ein Massaker. Da ist sozusagen die Achillesferse auch der Emotionalität getroffen worden. Also zu sagen, so sehr die Israelis, ob sie links sind oder rechts sind oder wie gesagt religiös oder säkular oder so, das war, glaube ich, aber etwas, wo alle sagen, jawohl. Egal, auch wenn wir mit Israel oft hadern, besonders mit der jetzigen Regierung hadern ja sehr, sehr viele, aber trotzdem sagen, okay, aber es ist einfach die Lebensversicherung, es ist unsere Heimstatt. Und das wurde am 7. Oktober massiv, sag ich mal, bis ins Mark erschüttert. Und auf der anderen Seite haben wir eine genauso ganz radikale Erschütterung, weil was ich bei den Palästinensern verstanden habe in den über 20 Jahren, wo ich da bin, die große Sehnsucht der Palästinenser ist Freiheit. Die einfach sagen, ja, wir haben niemanden die Gaskammern geschickt. Wir wollen einfach im Sinne des Selbstbestimmungsrechts der Völker ein ganz normaler Staat sein. Wir wollen einfach, also bis hin, die haben ja nicht mal eine eigene Währung. Wir wollen einfach ökonomisch autonom sein. Wir wollen politisch autonom sein. Wir wollen einfach ein Staat sein, wollen frei sein und nicht in allen Bereichen spüren, dass es jemanden gibt, der uns kontrolliert. Also sei es in der Bewegung, sei es ökonomisch, sei es militärisch. Also quasi immer spüren sozusagen so den Atem Israels im Nacken bei allem, was wir tun. Und natürlich jetzt, sag mal, so furchtbar natürlich Gaza auch wirtschaftlich immer dastand und die Hamas sozusagen auch gesellschaftlich ein sehr beengendes Klima erzeugt hat. Aber immerhin in Gaza konnte man frei sich bewegen. Im Gegensatz zur Westbank, da gibt es ja keine Checkpoints. Und jetzt ist auf einmal in Gaza steht eben ja diese Armee. Das heißt, der Traum von Freiheit, die Sehnsucht von Freiheit ist auch so fern wie weg. Und man spürt jetzt einfach einmal komplett sozusagen diese Unfreiheit, diese Besatzung. Und ich glaube, das macht diesen Konflikt so unglaublich sensibel und die Menschen so verletzlich, weil wirklich beide Seiten sind an ihrer empfindlichsten Stelle getroffen. Und da muss ich sagen, ja, da stehe ich natürlich jetzt als Europäer dazwischen und habe vielleicht auch das Privileg zu sagen, gut, ich sehe euer Leid, ich verstehe auch, wie tief das geht. Also oder ich versuche empathisch da mich hineinzudenken, wie gesagt. Das ist ja auch das Privileg, was ich hätte. Ich könnte einfach sagen, gut, ich bin stolzer Staatsbürger, ich kaufe mir ein Ticket. Es gibt genug wunderschöne Klöster im deutschsprachigen Raum. Aber bei mir ist es halt eine freiwillige Entscheidung, dass ich sage, ich möchte dort leben. Ich möchte Teil dieses Mosaiks sein von Juden, Christen, Muslimen. Das haben halt die Palästinenser nicht die Möglichkeit. Die können nirgendwo hin, die müssen dort bleiben. Und für viele Juden ist es auf einer emotionalen Ebene genauso. Die sagen, ich gehöre hierhin, das ist mein Land. Und das heißt, ja, also deswegen ist es mir auch nochmal so wichtig, viele Erklärungen oder viele Blicke auf diesen Konflikt sind mir zu technisch, zu lieblos. Da sind dann Diagramme und Statistiken und Zahlen und Strategien und sonst was, wo ich sage, wir reden über menschliches Leben, wir reden über Biografien, aber auch Familiengeschichten. Und da werden jetzt Wunden geschlagen, die werden also in dieser Verwundung, bis die vernarben, das ist ein langer Prozess. Ich sag mal, Gewalt und Hass ist schnell ausgeübt, aber die Versöhnung, da steht ein langer Weg an.
Und in der benediktinischen Tradition begegne ich immer wieder dem, dass man sagt, es darf alles sein. Also auch wenn jetzt Leute denken, ja, ist das in der Realität, wie ist das eigentlich lebbar, so Versöhnung? Das sind Wunden, das sind Aggressionen, das sind vielleicht Gedanken der Rache, der Wiedergutmachung. Das alles darf offensichtlich sein, muss aber nicht eins zu eins ausgelebt werden, wenn ich das richtig verstehe. Würde jetzt der Geistliche, also der Abt, sagen,
genau, also ich würde sagen, wenn jemand genau da kommt, und die Gespräche habe ich ja, das sind jetzt keine theoretischen Gespräche, es kommen ja wirklich meine Freunde zu mir, übrigens auch Juden und Muslimen, nicht nur die Christen, die dann wirklich sagen, du, es belastet mich, ich will einfach jetzt mit dir einfach als geistlichen Menschen reden. Und da würde ich sagen, wir haben tatsächlich eine Gebetstradition, auf die wir uns wirklich gut einigen können. Das sind die Psalmen, die ich natürlich als Benediktiner und als Mönch liebe. Sie begleiten mich von morgens bis abends ins Bett. Sie werden auch gebetet von den anderen christlichen Mönchen, von allen anderen Christen. Sie werden gebetet von den Juden. Und die Muslime haben eine ähnliche traditionische Koranrezitation. Der Koran ist im Psalmen sehr verwandt. Und was ich schön finde an diesen heiligen Texten, sind sehr poetisch. Sie erklären nicht, sind keine Statements, sondern sind ein uralter Gebetsschatz, die wirklich alle, der wirklich alle Emotionen vor Gott hinbringt. Da wird gejubelt, da wird gejaucht, da wird jubiliert, da wird die Krankheit, die Verlassenheit, die Einsamkeit, das Gefühl, verraten worden zu sein, vor Gott gebracht. Und da wird auch wirklich Rache, Zorn, Hass, Aggression, Verfluchung vor Gott gebracht. Und ich finde das erstmal wirklich wichtig, weil wir haben zum Teil so ein, ja, wir sind halt brav vor Gott und wir müssen halt irgendwie Gott gefallen und irgendwie so ein Vorstellungsgespräch, da einfach zu sagen, wir dürfen vor Gott authentisch sein. Nur jetzt kommt das halt nicht selbst, diese Fluch, diese Rache, den Hass ausüben, sondern wirklich zu sagen, Gott, in deine Hand lege ich das, lege ich auch meine Aggressionen. Und das finde ich sehr, sehr gesund, weil damit unterdrücke ich nichts. Ich darf das auch wirklich hinschleudern vor Gott. Aber dann halt eben den Gedanken, diese Erregung nicht zur Tat werden lassen, sondern, und das wäre tatsächlich auch eine uralte Psalmenauslegung, es gibt diesen sehr irritierenden Psalm, wo es dann wirklich heißt, kann jeder mal recherchieren, und wir finden dann, genau, selig Tochter Babels, wer deine Kinder nimmt, sie am Felsen zertrümmert. Das ist dieser Klagepsalm, an den Strömen Babels saßen wir und weinten. Und da waren natürlich die Kirchenväter geschockt, weil sie sagen, das kann man doch nicht beten. Und das ist der mit am meisten ausgelegteste Vers. Und dort haben die Kirche wieder gesagt, ja, es geht eigentlich darum, dieser Felsen ist Christus. Und diese Kinder, die da zerschmettert werden, das bedeutet, diese ganzen unguten Gedanken, die ganzen Aggressionen, den Zynismus, die Depression an Christus zerschmettern, aber eben zulassen und wirklich all das, was ist, wirklich vor Christus hintragen, wo wir glauben, dass er unser Erlöser ist und auch alle unsere Aggressionen erlösen kann.
Und ich lese auch bei euch in zahlreichen Schriften immer wieder in eurer Tradition, dass so etwas wie Verwandlung, im Gegensatz zu Veränderung vielleicht, ist ein viel härteres Wort, dass Verwandlung genau so geschieht, wenn ich all diese Dinge mal vor Gott, wenn diese sein dürfen, und dann geschieht offensichtlich von Gott und von seinem Geist her etwas Außergewöhnliches, dass ich plötzlich meine Feinde vielleicht lieben kann, was ich als Mensch total überfordert wäre.
Exakt. Ich meine, das ist ein großes Geschenk, aber mir ist auch wichtig, ich habe ja zwei Klöster, mit dem Zionsberg, die Domitio und Tapka, sind zwei österliche Orte. Also da, wo die Bibel bezeugt, Jesus ist im letzten Abendmahlsaal erschienen, als Auferstandener unter am Seeufer. Und interessant finde ich, die Bibel berichtet ja nicht, dass Jesus sozusagen dort kommt und sozusagen alle Wunden sind weg. Ganz im Gegenteil, er wird erkannt an seinen Wunden. Mhm. Er wird erkannt an diesen Verletzungen. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, es bleibt so ein Mysterium, es bleibt ein Skandal. Aber ich meine, vor Ostern ist der Karfreitag. Es ist etwas, was offensichtlich zum Menschsein dazugehört. Natürlich, vieles ist menschengemacht, muss man auch sagen. Oft missbrauchen wir unsere Freiheit und machen das Leben anderer Menschen zur Hölle, aber es gibt dieses Mysterium auch des Kreuzes, das im Leben dort ist. Und was ich da auch interessant finde, auch der Auferstandene trägt seine Wunden. Also es geht nicht um Verdrängung von Schmerz, nicht um Leugnen von Verwundungen, nicht irgendwie so abtun und irgendwie verdrängen, sondern ja, irgendwie diese Verwandlung halt. Und da würde ich halt sagen, letztlich, ja, ist das auch ein Geschenk. Es ist ein Geschenk von Gott, das tun zu können. Und ich finde es auch wichtig, dass man jetzt nicht mit so einer schnellen Versöhnungsbotschaft kommt. Es gibt natürlich Menschen, die Sachen erlebt haben. Wir haben ja gerade in Kirchen die krasse Diskussion um Missbrauch auch so, die natürlich dann so tief verletzt sind, wo ich nicht sagen kann, ja, jetzt komm, ne? Jetzt hier verzeih mal, versöhn mal und die Wunden. Also das ist schon, also da muss man auch aufpassen, dass man nicht da mit der schnellen quasi den Druck kommt, du musst verzeihen, du musst versöhnen. Aber ich glaube schon, dass jeder diese Wunden, diese Verwundung formulieren sollte, vor Gott hintragen sollte und sagen, hier bin ich und das schmerzt und ich halte das nicht aus. Und Psalm 88, ja, mein Freund, nur noch die Finsternis. Also es gibt auch solche Psalmen, die total dramatisch sind, die sagen, ich bin am Ende. Und das aber wirklich Ja zu sagen und immer wieder zu sagen und vor Gott hinwerfen, vor Gott hintragen. Und dann kann wirklich das Wunder von Ostern geschehen. Das kann geschehen. Oft braucht es sehr lange Zeit, oft braucht es Schritte, die Geduld erfordern. Aber das ist mein tiefer Glaube. Und das habe ich auch erlebt. Ich meine, ich bin halt auch Priester. Ich darf, in der Katholischkirche haben wir dieses wunderschöne Sakrament, auch der Beicht der Versöhnung, wo ich dann auch spüre, ja, es ist schön, Menschen auch begleiten zu dürfen, auf dem Weg der Versöhnung, sie mit Gott zu versöhnen. Und das ist auch etwas, was mir kostbar ist und was Papst Franziskus immer wieder betont, der sagt, es liegt nicht an Gott, Gott ist versöhnungsbereit. Gott streckt seine Hand immer aus zur Versöhnung. Nur wir Menschen müssen halt ja bekennen, dass wir barmherzigkeitsbedürftig sind, dass wir armselige Sünderinnen und Sünder sind und dass wir alle der Barmherzigkeit Gottes bedürfen. Und für mich vielleicht noch ein letzter Gedanke, eine ganz kostbare Geschichte, ein schöner Gedanke, der mich persönlich getröstet hat, auch seit dem 7. Oktober. Wir haben in der Kirche von Jerusalem eine große Verehrung aller biblischen Personen und Heiliger. Es gibt ein eigenes Fest vom guten Schächer. Und das ist ja wirklich eine sehr skandalöse Figur. Und ich finde aber, der Skandal ist einfach biblisch, weil die Person, die definitiv im Himmel ist, und wenn wir Jesus Christus glauben, ist, und das muss man so sagen, eine ziemlich widerliche Person. Also auch die Römer haben nicht irgendwelche Taschendiebe ans Kreuz geschlagen. Da kann man sich vorstellen, das war ein Schwerstkrimineller. Das war sicher jemand, der richtig was auf dem Gewissen hatte. Wahrscheinlich wirklich. Also ein Raubmörder, ein Totschläger, wie auch immer. Also auch die Römer haben nicht zum Spaß Leute ans Kreuz geschlagen. Und diese Person, die, glaube ich, wirklich ihr Leben verwirkt hat im Sinne von, also menschlich komplett versagt, die in der schwärzesten Stunde ihres Lebens, eigentlich wirklich gescheitert, hingerichtet, ja, erfährt die Barmherzigkeit Gottes, weil, ja, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Und dann denke ich immer, okay, also, wenn diese Person, ja, Gottes Barmherzigkeit erfahren hat und so, dann sollten wir Menschen aufpassen, nicht zu schnell die Tür zum Himmel anderen Menschen zuzuschlagen und sagen, nee, du hast dein Leben verwirkt, du landest in der Hölle, für dich ist keine Hoffnung, du bist überhaupt kein Mensch mehr, du bist ein Tier, ein Menschgestell, du bist ein Monster. Die sagen, Vorsicht, Vorsicht, wir haben in der Bibel, in der Passion eine Geschichte, ich finde, die sollten wir nochmal stark meditieren und nachdenken. Und da merke ich, diese Geschichte ist mir sehr kostbar geworden, auch wenn es um den Umgang damit geht, wie gehe ich mit Menschen um, die mich hassen.
Abt Nikodemus Schnabel, ein unglaublich inspirierender Mensch. Es tut mir jedes Mal leid, wenn wir am Ende unserer Sendezeit sind. Ich kann nur sagen, danke für diese Worte und für diese Anregungen auch, wirklich da reinzugehen in diese ganze Geschichte, die viel komplexer ist einerseits, als wir denken und manchmal von den Medien mitbekommen. Und andererseits dieses Versöhnliche, was halt auch durch Schwieriges hindurchgehen kann. Ich wünsche euch vor allem, dass ihr auch als Kloster wieder mal so etwas wie Normalität erfahren könnt. Weil das sind schwierige Zeiten, wenn keine Touristen und Besucherinnen kommen können. Alles Gute, viel Kraft und weiter voran mit dieser Versöhnungsbotschaft. Und ich kann nur sagen, Abt Nikodemus mal suchen, auch unter dem Mönch Nikodemus, den er mal war und ja noch ist. Es ist ja immer noch unter diesem Amt, ist ja. Er immer noch Mönch. Ganz vieles im Internet zu finden und YouTube und alle möglichen Kanäle. Ich kann da nur sagen, sich aufmachen und reinhören. Ganz herzlichen Dank. Shalom und oder
wie Salam. Salam, genau. Danke, Pax, ja, die Pax Benediktiner Friede, ja.
Auch in alle Richtungen.
In alle Richtungen, in alle Sprachen.
Danke. Vielen Dank.
Danke.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Infos in den Shownotes und auf erfmedia.ch/podcasts.